BVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Michael Kuhlmann. Und ich habe heute mal wieder eine Interviewpartnerin und ich habe tatsächlich eine Interviewpartnerin, die aus einem anderen Land kommt, was viel weiter südlich liegt als Deutschland und wo es, ich wollte es eben erst gar nicht glauben, tatsächlich kühler ist als momentan bei uns. Wer das ist und was sie zu erzählen hat, und ich verspreche euch, es wird interessant, das erfahrt ihr gleich. Wie eingangs schon erwähnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich heute wieder eine Interviewpartnerin. Und das ist jemand, die vielen von euch sicherlich mindestens namentlich bekannt ist. Und zwar Sabrie ten Berken. Hallo Sabrie, schönen guten Morgen.
Hallo, hallo.
Oder eigentlich müsste man für dich sagen, schönen guten Mittag oder guten Nachmittag.
Ja, genau. Also wir haben schon um die 1 Uhr 13 oder sowas.
Und damit sind wir auch gleich beim Thema. Du bist nämlich, wie ich eingangs erwähnte, nicht in Deutschland, sondern in Indien. Und ich habe mich natürlich so ein bisschen auch schlau gelesen. Also ich denke, Teil deiner Biografie werden einige Leute kennen. Hier, du hattest in den Ende der 90er Jahre, warst du in Tibet, hast deine Blindenschule gegründet. War es dann, wenn ich mich richtig erinnere, dort bis 2015 und dann hat es einen großen Bruch gegeben und jetzt bist du heute in Indien, in Kerala in Indien. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und was du heute machst.
Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir natürlich Indien, das Projekt in Indien schon sehr viel früher angefangen haben. Wir haben im 2003, glaube ich, gab es ein großes Interview in der New York Times und da kam ein Journalist auf uns zu und in Tibet und der hat uns gefragt, so what's next? Also was wird das nächste Projekt sein? Und damals wussten wir natürlich schon, wir werden nicht hier auf ewig in Tibet bleiben können. Und wir wollten natürlich auch sowieso unsere blinden Kinder so weit empowern oder fördern, dass sie eben diese Projekte, die wir da aufgebaut haben, selber leiten können. Und dann haben wir gedacht, warum starten wir nicht eine Schule für oder eine Ausbildungsstätte für, ja, wie kann man das auf Deutsch sagen? Also auf Englisch sagen wir Social Change Makers. Also Leute, die in irgendeiner Weise was erlebt haben, was sie dazu bringt, selber Projekte auf die Beine zu stellen. Der Hintergrund ist nämlich der, dass Paul und ich uns, also Paul ist mein Partner, den ich in Tibet damals kennengelernt habe. Und Paul und ich haben uns ganz oft ziemlich allein gelassen gefühlt bei dem ganzen Unternehmen. Und wir hatten eben überhaupt kein Training, keine Ausbildung, keinen Mentor, der uns irgendwie mal zwischendurch unter die Arme gegriffen hat. Zumindest in der Anfangszeit nicht. Und wir haben immer gedacht, Mensch, wir hätten eigentlich sehr, sehr gut eine Schulung gebraucht oder ein Trainingszentrum, wo wir all das, was wir falsch gemacht haben, im Prinzip in guter Weise hätten besser lernen können. Und daher kam so ein bisschen die Idee. Wir wollten eigentlich auch vor allen Dingen unsere blinden Kinder da drin fördern, haben dann erstmal geguckt, gibt es sowas, gibt es auch sowas für Blinde, haben nichts gefunden in der ganzen Welt, nicht damals gab es schon Internet, aber irgendwie war das Internet vielleicht nicht gut genug, ich weiß es nicht, oder es gab einfach nichts. Naja, und dann haben wir gedacht, wo wollen wir das machen? Und dann haben wir dem New York Times Mann gesagt, also wir wollen gerne nach Südindien gehen, nach Kerala eigentlich, wenn möglich. Und der hat dann Südindien geschrieben, aber glücklicherweise gab es einen Keralianer, der eben ganz durch Zufall den Artikel gelesen hat und sofort gesagt hat, ich helfe euch. Und der hat uns dann eingeladen und wir sind dann zusammen durch Kerala gereist und haben das also diesen kleinen Staat, Südwestindien-Staat, ziemlich lieben gelernt. Und ja, und dann haben wir gedacht, so hier möchten wir gerne das nächste große Projekt aufbauen. Das soweit zur Geburt des Kantari-Projekts. Kantari heißt unser Projekt hier. Also ein Trainingszentrum für Sozialvisionäre oder Social Changemakers. Unterdessen ging natürlich das Projekt weiter. Und zwar mehr und mehr in der Hand von den Blinden, Jugendlichen und dann nachher auch schon bald Erwachsenen. Einige sind ausgebildet worden in England, einige in Japan, andere in Indonesien. Also die waren ziemlich überall in der Welt unterwegs und sind dann zurückgegangen und haben gesagt, also wir können das. Wir können das ganze Fundraising schmeißen. Wir können, die konnten natürlich sehr gut Englisch, sehr gut Chinesisch, sehr gut Tibetisch sowieso. Und als dann die Regierung nach und nach alle NGOs rausbefördert hat und gesagt hat, so, wir brauchen jetzt euch nicht mehr, irgendwann waren wir dann dran. Das war jetzt nicht 2015, sondern 2017. Und wir haben gesagt, ja, ist okay, ihr braucht uns nicht mehr, aber ihr braucht die Schule. Und ihr braucht das Trainingszentrum, also praktisch die Farm. Es war ja nicht nur eine Schule, es war alles Mögliche, hing da dran.
Entschuldigung, ich darf einmal unterbrechen. Jetzt sind wir aber gerade wieder in Tibet, ne?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ich muss sowieso gleich auch nochmal einhaken, was dieses Kantare-Projekt betrifft, aber erzähl erstmal weiter.
Ja, genau. Also wir sind jetzt bei 2017. Sorry, dass ich das so schnell überspringe. Also wir hatten ja damals, wir haben eine Farm gehabt, die von Blinden auch geleitet wurde. Eine Ökofarm auf 4000 Meter Höhe mit Pferdezucht, mit Kühen, mit Käserei. Also allen möglichen Projekten innerhalb der Farm, die so jetzt erstmal noch nicht so oft mit Blinden gemacht wurden. Und das ging sehr, sehr gut. Und wir haben gedacht, Mensch, Leute, ihr könnt es auch ohne uns. Wir können uns dann auf Kantare konzentrieren. Und wir sind dann hin in 2017 und haben der chinesischen Regierung gesagt, also Leute, es ist okay, ihr wollt uns raushaben, aber nur unter der Bedingung, dass die Blinden, also unsere ehemaligen Schüler, die Leitung übernehmen. Und das haben sie nicht gemacht. Das heißt, sie haben erstmal uns, sagen wir mal so, sie haben erstmal uns Verträge unterschrieben, haben gesagt, ja, das machen wir, das machen wir. Ich glaube, es gab sogar politische, ich glaube, bei einem Besuch von Merkel wurde es auch nochmal angesprochen. Und dann haben die gesagt, nee, wir waren ja ganz für das Projekt, das ist ein super Projekt, aber jetzt können wir es alleine. Jetzt können wir es selbst. Und leider haben sie es eben nicht den Blinden übergeben, sondern sie haben es letztendlich geschlossen, haben dann die ganzen Blinden, die bei uns noch waren, in eine Schule, in so eine Sonderschule für alle möglichen Behinderungen getan. Und die Farm wurde geschlossen. Die medizinische Massageklinik stand sowieso auf eigenen Beinen, also das war kein Problem. Aber ansonsten ist das Projekt dann 2018 praktisch geschlossen worden. Und das war sehr schade.
Ja, das glaube ich. Das ist ja nun wirklich auch, stecken ja im Prinzip 20 Jahre Arbeit drin.
Genau.
Ne? Und das ist natürlich dann schon wirklich ein Einschnitt. Trotzdem würde ich gerne nochmal zurückgehen. Und zwar, du hattest eingangs gesagt, dass im Kantare-Projekt, in dem du momentan tätig bist, was du leitest, dass ihr dort Leute ausbildet, die etwas erlebt haben und aufgrund dieser Erlebnisse dann eben jetzt sozusagen Selbsthilfearbeit leisten wollen. Jetzt wüsste ich zwei Sachen dazu gern mal. Zum einen, kannst du mal ein bisschen genauer erklären, was heißt das, dass die irgendwas erlebt haben? Also was müssen die für Voraussetzungen mitbringen oder was für Leute kommen zu euch?
Naja, also wir suchen ganz klar nach Leuten mit einer Geschichte, mit der Energie, mit dem Mut und alles, was dazu und vor allen Dingen mit der Motivation, ein Projekt aufzubauen und zu leiten und zwar langfristig zu leiten. Ne? Und das sind zum Teil Leute mit Behinderungen. Also wir haben natürlich auch viele Blinde schon gehabt, aber zum Großteil sind das auch Leute, die aus Kriegsgebieten kamen und jetzt Friedensprojekte machen. Also und zwar Friedensagenturen. Akademien, also das sind schon recht große Projekte. Oder die aus umweltverschmutzten Gegenden kamen und jetzt Umweltprojekte auf die Beine gestellt haben. Oder Agriculture, also es gibt einen, der war bei uns in 2012, der hat die größte organische Kakao Farm in Nigeria und die machen selber Schokolade zum Beispiel. Ne? Dann gibt es Leute, die haben Albinismus und ich weiß nicht, ob du oder ob die Hörer das wissen. In einigen Ländern, vor allen Dingen in Ostafrika, werden Menschen mit Albinismus verfolgt und aufgrund dessen, dass es eben diese Witch Doctors, also diese Hexer gibt, die sagen einem Politiker, ja, also wenn du einen Finger von einem Menschen mit Albinismus in der Tasche hast, dann kannst du berühmt werden oder dann kannst du die nächsten Wahlen besitzen oder gewinnen. Oder sie sagen eben Businessleuten, du könntest reich werden, wenn du eine Niere in einen Zaubertränk vermengst. Es hört sich wahnsinnig gruselig an. Es ist nicht nur, dass es sich so anhört, es ist wirklich eine ganz große Tragödie. Also es wird Jagd auf Kinder gemacht, es wird Jagd auf Menschen gemacht. Wir haben einige von unseren Aktivisten, die in Kantari waren, die zum Teil jetzt können sie wieder frei sein, aber zum Teil sind die nicht ohne Bodyguard aus dem Haus gegangen. Also das ist eine ganz, ganz gruselige Angelegenheit. Und wir hatten eben einige, die aus Südafrika kamen. Und in Südafrika gibt es eine Art Brauch, dass Männer mit Frauen, die Albinismus haben, schlafen wollen, um befreit zu werden von HIV sowas. Also es ist wirklich ganz, ganz gruselig.
Es ist ja wirklich unglaublich. Also man sollte, ich hätte mir, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, ich hätte mir nie träumen lassen, dass es im 21. Jahrhundert irgendwo auf der Welt noch so einen Aberglauben gibt. Ne?
Absolut, ja, es ist ganz empörend. Ja. Und was ich aber toll finde, ist, dass diese Leute, die zu uns kamen, überhaupt keine Scheu haben, in die Öffentlichkeit zu gehen und in die Stadien zu gehen und wirklich Massen mobilisieren können und zu den Politikern zu gehen und für neue Gesetze gesorgt haben. Also Jane Waitera zum Beispiel, die war bei uns im 2009 und die ist jetzt auch weltbekannt natürlich geworden und die hat sehr viel Furore gemacht. Die ist sogar wirklich in die Höhle des Löwen, also nach Tansania, und hat Konferenzen geleitet oder mitgeleitet. Und und das ist immer das, was mich so oder was mir die Energie gibt, weiterzumachen, weil ich sehe einfach, wie viel Blödsinn auf der Welt passiert und diese Leute geben einfach nicht auf. Die haben den Mut, weiterzumachen und sich da rein zu begeben und eben, ja, und eben die Welt zu verändern. So blöd, wie das klingt.
Also nein, das klingt so ein bisschen nicht blöd. Also ich meine, jeder, der ein bisschen einigermaßen mit offenen Sinnen durch die Welt läuft, weiß, dass es an vielen Stellen dringend nötig ist, was zu verändern. Also auch bei uns. Nicht, muss man
ja,
gar nicht,
find ich auch.
Muss man gar nicht irgendwie nach Afrika oder sonst irgendwo, also auch hier, genau, in Deutschland gibt, genau, es da, ne? Aber trotzdem nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was so deine Motivation war und ist, eben diese Arbeit zu machen. Was war denn also bei euren Leuten, die zu euch kommen, sind es halt bestimmte Schlüsselerlebnisse oder bestimmte Biografien, wenn ich das richtig verstanden habe. Was, genau, war denn ursprünglich, ja, mal dein Schlüsselerlebnis, überhaupt sowas zu machen? Ich meine, es gibt ja viele Blinde und Sehbehinderte auch in Deutschland, die so ihren Weg machen, die ihren Beruf machen, aber ich sag mal, nach Tibet zu gehen und dort eine Blindenschule zu gründen und jetzt so ein Projekt zu gründen und zu leiten, wie du es machst, das ist ja schon ein bisschen was Besonderes. Was war denn ursprünglich mal in den 90er Jahren so dein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, wow, ich möchte sowas probieren?
Also ich glaube, ich habe viele Schlüsselerlebnisse gehabt. Also man kann gar nicht so, also ich meine, eins baut natürlich auf dem anderen auf. Also zunächst einmal, meine Mutter war immer sehr abenteuerlustig und die ist jetzt aber nicht blind. Von daher, ich hatte nicht so richtige Vorbilder und habe immer gedacht, ich möchte das Leben einfach mal selber erleben, sozusagen. Und als ich dann blind, aber vollkommen blind geworden bin, dann bin ich ja an die Blister gegangen, also nach Marburg. Und wir hatten einen tollen Philosophielehrer, den Herrn Arz, vielleicht kennen einige den, und der hat uns immer so ein bisschen gezwiebelt und hat gesagt, Leute, gibt es nach dem Abitur, gibt es ein Leben nach dem Abitur? Und damals hatte ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil wir wir haben das schon ziemlich genossen, da in der Hängematte der Blister. Und man wurde ja rund umsorgt und hat Spaß gemacht und die Schule war schön. Und da habe ich mich das erste Mal hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was will ich eigentlich und was will ich vor allen Dingen nicht? Und ich habe mir gar nicht so überlegt, was sind die Berufe oder was in welche Richtung könnte es gehen. Nein, ich habe mir wirklich überlegt, was mache ich gerne und was mache ich wirklich nicht so gerne. Und eine Sache, die ich wirklich nicht wollte, ich wollte nicht bevormundet werden oder ich wollte nicht, dass man mir sagt, was ich kann und was ich nicht kann. Das hatte auch einen Hintergrund, und zwar hatten wir eine Berufsberatung und die hat mir dann ganz klar gesagt, naja, also mit deinen Noten, dann kannst du vielleicht irgendwie Psychologie studieren, wie werden das? Und ich dachte, nee, also nichts gegen Psychologen, aber das ist nicht mein Ding. Ne? Es gibt tolle Psychologen und die sind genau im richtigen Job, aber ich glaube, ich wäre da nicht im richtigen Job. Ich hätte einfach auch die Geduld nicht. Und ich habe gedacht, was möchte ich denn wirklich? Ich möchte reisen. Ich möchte auch alleine reisen. Also ich möchte in der Lage sein, alleine zu reisen, alleine die Welt kennenzulernen. Ich möchte Sprachen lernen, obwohl ich gar nicht so gut in Sprachen war. Und ich wollte gerne, ich wollte gerne schreiben. Das war auch so ein Punkt, den ich immer gerne gemacht habe. Und als dann mein Philosophielehrer das sich so mal angeguckt hat oder mit mir darüber geredet hat, hat er gesagt, warum gehst du nicht in die Entwicklungshilfe? Damals hieß das noch Entwicklungshilfe. Naja, anyway, ich habe dann gedacht, ja, das ist eine super Idee und bin dann zur Caritas oder zum Roten Kreuz und hab mich da vorgestellt und habe gesagt, also so nach dem Abitur hatte ich mir überlegt, mache ich ein Internship bei euch. Und die schlugen dann die Hände über den Kopf zusammen und haben gesagt, nee. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Du bist blind oder sie sind blind. Sie haben mich, glaube ich, da netterweise gesiezt. Macht man ja manchmal nicht. Und außerdem gibt es überhaupt keine Versicherung dafür. Also wer soll sie denn versichern? Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, so geht's nicht. Also muss ich meinen eigenen Weg finden. Ich muss irgendwie mir ein Land suchen, was mir besonders gefällt. Und dann kann ich mich selber wunderbar ins Ausland schicken und kann vielleicht da ein Projekt aufbauen oder irgendwas Sinnvolles machen. Und ich habe dann überlegt und überlegt und was würde mir am meisten gefallen. Und ich habe dann gedacht, ja, also ich reite gerne, ich kajak gerne. Also wo kann man reiten und kajaken? Ha, Tibet, das klingt genau nach Reiten und Kajaken und nach Abenteuer. Und das kam für mich so exotisch vor, dass ich gedacht habe, ja, das ist genau die richtige Region. Und dann, ja, und dann habe ich in der Blister noch das Optakon gelernt und damit ich Tibetisch lesen kann oder konnte. Ich konnte also schon tibetische Schrift lesen, relativ schnell sogar, bevor ich an die Uni kam und habe dann in Bonn Tibetologie oder Zentralasienwissenschaften mit Schwerpunkt Tibetologie studiert. Nachher noch ein bisschen Chinesisch dazu und bin dann und Soziologie und Philosophie sowieso, das hat mich immer interessiert und fasziniert. Und dann bin ich eben mit für meinen Magister bin ich dann erstmal nach Tibet, weil mein Mongolistik-Lehrer unbedingt wollte, dass ich Mongolistik mache im Magister, hat er mich dann ausgeschrieben und war so sauer. Und dann bin ich praktisch zwangsexmatrikuliert worden. Und dann habe ich gedacht, so, das mache ich jetzt. Ich springe aus der Uni raus. Die Uni will mich nicht mehr, obwohl das kein Problem gewesen wäre, wieder reinzukommen. Und bin dann praktisch mit diesem Gedanken, in der Uni habe ich alles gelernt, was ich lernen musste, also gehe ich jetzt zurück nach Tibet und mache da meine Schule auf. Und damals bin ich ja alleine durch Tibet gereist und habe eben mitgekriegt, es gibt keine Schule für Blinde, also warum nicht? Ne? Warum nicht eine Schule? Und eben, ich habe diese Blindenschrift ja entwickelt für mich selbst erstmal und habe die dann den Blinden vorgelegt und auch der Regierung. Ne? Und das wurde akzeptiert.
Und wie ging das? Ich meine, ich gehöre jetzt auch zu den Leuten, die jetzt viel alleine reisen. Also ich war jetzt noch tatsächlich leider noch nicht wirklich weit im Ausland. Das kommt vielleicht noch, weil ich da...
Ja, komm mal hierher.
Ja, mal gucken. Nein, aber es ist ja trotzdem, wenn du sagst, du bist alleine durch Tibet gereist und hast dann im weiteren Verlauf deines Aufenthalts da dann auch diese Schule gegründet. Du wirst doch vermutlich sehende Leute an deiner Seite gehabt haben, dann auch... die dir hier und dort dich unterstützt haben, vermute ich mal. Wie hast du die denn gefunden und bekommen?
Naja, also ich meine, wenn du im Flugzeug sitzt oder auf dem Flug wartest, da lernst du Leute kennen. Wenn du irgendwo, was weiß ich, im Restaurant sitzt, da sind die Leute sehr, sehr gesprächig und sehr nachdenklich und was machst du denn hier und wie kommst du denn hier alleine? Also ich meine, alleine reisen ist eigentlich das beste Mittel, Leute kennenzulernen.
Ja, stimmt.
Also wenn man mit Sehenden zusammen, also wenn ich mit Paul unterwegs bin, dann ist es immer so, der Paul, der redet auch gerne und dann fokussieren sie sich alle auf den Sehenden, ist
ja,
klar.
Das ist so,
ne?
Natürlich.
Der macht die Augenkontakte und so. Und das nervt mich total. Und von daher war ich schon immer darauf bedacht, auch sehr viel alleine zu machen, um mir auch diese Unabhängigkeit bewahren zu können. Ne? Und das geht mir heute auch noch so. Also ich muss, ich reise auch gerne mit Paul ab und zu mal, aber es ist dann schon ein bisschen, man wird auch schnell bequem, ne, mit dem Sehenden an seiner Seite. Also von daher war mir das auch immer so ganz lieb, wenn ich dann mal alleine unterwegs war. Und ja, und natürlich lernst du Leute kennen. Also alleine bist du ja nie. Ne? Also du hast halt immer irgendwie entweder Tibeter, also mein Tibetisch war gut genug, es war jetzt nicht super, aber es war gut genug, dass ich mich einigermaßen verständigen konnte. Und ich muss auch sagen, dass die Tibeter super, super freundlich und welcoming, wie sagt man denn auf Deutsch? Also
herzlich sind.
Ja, genau, herzlich sind. Und da wird man jetzt nicht komisch angeguckt, wenn man jetzt mal die höfliche Redewendung nicht ganz unter Kontrolle hatte oder sowas. Also okay. Von daher, das ging eigentlich ganz gut.
Also finde ich sehr spannend. Ich hatte es gesagt, ich reise auch gerne und ich musste eine Zeit lang auch beruflich relativ viel reisen und bin da halt auch wirklich in unterschiedlichen Städten Deutschlands dann unterwegs gewesen, weil ich Leute gecoacht habe, tontechnisch, auch alleine. Und alleine reisen ist schon wirklich spannend. Genauso wie du sagst, man lernt Leute kennen, die Leute fragen, interessiert und sowas. Wobei ich finde, dass sich das verändert hat in den letzten 20 Jahren, komme ich gleich zu. Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, finde ich schon. Also ich merke, und das wäre jetzt auch das nächste Thema, wo ich gern mal ein Statement von dir hätte. Also ich merke, ich weiß, das ist ein heikles Thema, aber ich merke, dass bei uns, zumindest nehme ich das so wahr, so ein bisschen wieder dieses Klischee-Denken mehr wird. So nach dem Motto, ja, der ist blind und der kann das ja nicht, oder überhaupt so Stereotype, die ich eigentlich überholt geglaubt hatte. So nach dem Motto, also ich habe zum Beispiel neulich was erlebt, hat jeder natürlich seine Geschichten. Ich stand ganz normal in der Schlange, ich war an der Nordsee, um mir ein Fischbrötchen zu holen und stand am Kiosk und wirklich ganz, ganz aufrecht und so, und dann kam hinter mir jemand und schob mich nach vorne, ich solle mich doch jetzt bitte mal da am Kiosk an der Brüstung festhalten, das sei ja sicherer. Und ich hatte eigentlich gedacht, also immer wenn ich sowas erlebe, und das wird mehr in letzter Zeit, denke ich mir eigentlich, aha, Mensch, die Leute müssten doch eigentlich im 21. Jahrhundert ein bisschen differenzierter beobachten. Nimmst du das, also können die Leute in Indien oder in Tibet das besser? Sind die entspannter, was das betrifft?
Gute Frage. Also ich glaube mit mir ja. Also ich muss dazu sagen, also in Tibet sind die natürlich jetzt unsere Kids gewöhnt, ne? Und die hatten nie Scheu mit ihren Stöcken, und auch schon die Fünfjährigen. Also wir haben mit ganz, ganz früh schon Mobilitätstraining angefangen und die waren immer in der Stadt unterwegs. Und von daher ist das schon, das gehört zum Stadtbild, ne? In Tibet mittlerweile dazu. Und das finde ich ganz schön eigentlich auch. Hier gehört es überhaupt nicht zum Stadtbild. Also man sieht überhaupt keine Blinden mit Stöcken, zumindest hier nicht in Trivandrum. Im Gegenteil, also Blinde fühlen sich verschämt. Wenn sie einen Stock haben, dann wird er eingeklappt und in den Rucksack gesteckt. Und also es ist wirklich ein bisschen traurig, muss ich sagen. Und von daher habe ich immer das Gefühl, wenn ich dann mit dem Stock unterwegs bin, dann gehen die Leute auch davon aus, ja, dann muss ich auch in der Lage sein, das einigermaßen zu meistern.
Ja, und das ist eben gerade, zumindest empfinde ich das, das Spannende. Also ich vermute, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Ich will das auch jetzt nicht zu sehr auseinandersetzen, aber ich vermute, bei den Leuten läuft oftmals einfach ein Film ab, so wirklich Kopfkino, um Himmels Willen. Der ist blind, wie wäre das, wenn ich nicht sehen könnte? Die beobachten überhaupt nicht differenziert und gucken gar nicht, wie ist der denn eigentlich unterwegs? Kriegt der das hin? Und der ist doch ganz sicher unterwegs. Cool, so nach dem Motto. Und das, ja.
Genau, die Beobachtung fehlt, glaube ich. Ne? Und die Beobachtung und dann das Urteil oder das wohlwollende Urteil.
Genau. Sozusagen. Aber du hast eben noch einen anderen interessanten Punkt angesprochen. Du hast gesagt, Mobilitätstraining gehörte in Tibet schon ganz früh dazu. Wie habt ihr das denn gemacht? Wo hattet ihr denn die Mobilitätstrainer her? Oder habt ihr das selber unterrichtet dann? Also,
das habe ich selber unterrichtet.
Hast du selber unterrichtet?
Das habe ich selber. Da gab es keine Policies, also es gab keine, wie sagt man, Richtlinien in Deutschland, dass man als Blinder keine blinden Kinder unterrichten kann. Und ich halte das auch übrigens für sehr falsch. In Amerika darf man das nämlich. In Amerika dürfen Blinde unterrichten und es läuft sehr, sehr gut. Also gerade, du musst natürlich eine Lizenz dafür haben, ne? Du musst auch selber fit sein in Amerika, um das tun zu dürfen. Mhm. Ich hatte jetzt keine Lizenz. Wir waren da auf wildem Terrain sozusagen. Aber ich glaube, dass ich fit genug bin, um bestimmte Sachen, sagen wir mal so, vielleicht besser zu vermitteln, glaube ich sogar, als manch sehender Mobilitätstrainer. Also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube schon, dass ich auf andere Sachen achte. Ne? Also zum Beispiel Schatten oder bestimmte Landmarks oder eben Luftzüge auch. Ne? Also wie, wenn ich jetzt keinen Bürgersteig habe, also wir haben zum Beispiel mal diese Straßenzüge Mobilitätstrainern vorgestellt und die haben gesagt, oh, da kann man ja überhaupt kein Mobilitätstraining unterrichten. Wie macht ihr das denn? Es gibt nämlich keine Bürgersteige, ne? Oder es gibt also kaum Ränder, an denen man sich orientieren kann. Das heißt, man muss sich auf andere Indikatoren verlassen können. Und zwar zum Beispiel Sonne oder wie ist der Sonnenstand? Wie ist der Wind? Ja? Was sind die Geräusche? Was sagen mir die Geräusche? Ne? Also ich habe sehr, sehr viel mit Mobilität, mit allen Sinnen gemacht. Ich habe auch dafür gesorgt, dass sie eben natürlich mit dem Stock auch Geräusche machen können, um Echo, sich auf das Echo zu verlassen, ne? um eben bestimmte Eindrücke zu bekommen. Und ich habe das zumindest nicht in Erinnerung, dass ich so unterrichtet wurde. Es könnte sein, dass es heute anders gemacht wird. Aber ich glaube, dass wir als Blinde andere Fähigkeiten da noch.
Also nicht primär. Also ich hatte tatsächlich eine Mobilitätstrainerin eine ganze Zeit lang, mein erstes Mobilitätstraining, eine sehr gute Mobilitätstrainerin übrigens, bei der ich sehr viel gelernt habe. Die hat wirklich ganz viel mit Geräuschen gearbeitet und irgendwie, also auch wirklich, hör mal, da ist doch eine Straße wirklich ganz weit entfernt, daran kannst du dich orientieren und da kommt der Wind her. Also genau. Ich kenne das durchaus. Ne? Also,
sehr gut, sehr gut.
Ja, jetzt würde ich, also wir könnten uns jetzt noch stundenlang weiter unterhalten, aber du kannst dir vorstellen, so ein Podcast ist ein bisschen längenbegrenzt, aber trotzdem würde ich gerne nochmal auf den Verein Kantari zurückkommen. Das ist ja, also ihr seid ja im Prinzip auch eine NGO und wenn jetzt...
Ja, es ist eher ein Institut.
Oder ein Institut, gut. Aber wenn, wenn jetzt hier von unseren Hörern aus Deutschland jemand euch unterstützen will, wie kann er das am besten tun und am sinnvollsten?
Also es gibt verschiedene Sachen. Natürlich, klar kann man eine finanzielle Spende machen. Das ist möglich. Da gibt es einen Verein in Deutschland, der heißt Kantari. Der heißt also auch Kantari. Also von daher ist es ganz leicht zu finden. Kantari.de, glaube ich, ist die
Genau.
Webseite.
Ja, ist richtig.
Da kann man aber auch Mitglied werden. Das ist dann besonders praktisch. Also da bezahlt man vielleicht einen Betrag, ich weiß nicht, 30 Euro oder sowas. Und da bekommt man dann regelmäßig Nachrichten und was weiß ich. Also man weiß dann auf jeden Fall, wenn Paul und ich unterwegs sind und wir können die Leute treffen. Man kann aber auch eventuell als Volunteer kommen. Alles möglich. Wir hatten auch schon mehrere Volunteers aus Deutschland. Das war schon toll. Momentan haben wir einen aus Deutschland, der kommt aus Bonn. Der ist erst 20, also hat gerade Abitur gemacht und ist jetzt dabei und hat viel Spaß, glaube ich. und arbeitet hier als Catalyst, also als Katalysator. Wir haben nämlich keine Lehrer, sondern wir haben Katalysatoren. So nennen wir die. Also praktisch Leute, die die Leute nach vorne, also die an die Leute nach vorne pushen sozusagen oder denen die Energie geben, weiterzumachen, ne? Wie kann man noch? Also ja, das ist es. Im Prinzip ist es das. Oder einfach die Nachricht weitergeben. Die Informationen weitergeben, vielleicht unsere Blogs lesen
und so weiter. Wir schauen jetzt alle mal regelmäßig oder regelmäßiger. Im Alltag ist das natürlich auch immer, es gibt viele, viele Dinge, die einen ablenken können. Aber wir schauen jetzt alle mal regelmäßiger auf kantari.de vorbei und da bloggt ihr regelmäßig.
Ja, in Kantari, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Das sollten wir eigentlich mal machen. Wir sollten unsere englischen Blogs in Deutsch übersetzen. Das geht ja heute ziemlich schnell und ziemlich einfach. Und dann könnt ihr auf jeden Fall in DE vorbeifahren, vorbeigucken. Aber ansonsten auf jeden Fall .org. Also kantari.org ist unsere Originalseite. Das ist aber alles auf Englisch.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich für viele von uns jetzt nicht so ein Problem, aber trotzdem gibt es natürlich da draußen Leute, die jetzt mit Englisch nicht so leicht haben und vielleicht solltet ihr das wirklich mal machen. Das ist schon richtig. Also ich weiß, also ich bin selber ja auch für ein soziales Netzwerk hier in Deutschland tätig. Einige von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen das, dass ich für Blinzeln tätig bin und dort erlebe ich es eben durchaus, dass die Leute sehr dankbar sind im Internet auch auf Informationen auf Deutsch. Ne? Und insofern wäre das wahrscheinlich wirklich gar nicht schlecht.
Super.
Ja, dann hättest du jetzt noch Gelegenheit für ein Schlusswort. Du könntest erzählen, was gerade so bei euch oben aufliegt, so euer Projekt, was jetzt gerade so oder was für dich jetzt gerade wirklich wichtig ist. Du könntest uns auch uns in Deutschland mitgeben, was du für wichtig hältst, so was die Blindenbildung und die Selbsthilfe betrifft. Das wäre ja vielleicht auch ganz interessant, weil du beurteilst das ja nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil du eben einfach in einem anderen Land arbeitest und auch verschiedene Kulturen kennst einfach auch und auf verschiedene Arten, wie Blindheit so in der Welt, was für einen Stand sie hat, sag ich mal. Und Sehbehinderung.
Also ich würde, ja, insgesamt würde ich natürlich, wenn ich jetzt Deutschland mit Indien vergleiche, dann würde ich sagen, ich treffe in Deutschland auf wesentlich mobilere und wesentlich oder sehr viel mehr blinde Menschen, die wirklich voller Selbstvertrauen durchs Leben gehen und wirklich auch ihr eigenes Ding machen. Und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Also vor allen Dingen auch die jüngere Generation, die Gen Zs, da habe ich sehr viel Spaß, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Ich denke, so insgesamt habe ich ein bisschen Angst, dass sich viele von diesen elektronischen Hilfsmitteln sehr abhängig machen. Ich glaube, dass wir damals noch sehr viel gelernt haben, indem wir unsere eigenen Sinne gebraucht haben und uns nicht unbedingt nur auf Navigatoren verlassen haben. Das ist etwas, was wir alle mit Leichtigkeit lernen können. Ne? Also wie nutze ich ein Handy, um mich von A nach B zu bewegen? Aber eben, wenn das Handy dann doch mal ausfällt, was dann? Oder wenn der Smart Cane dann doch mal irgendwann nicht mehr vibriert, was dann? Und ich denke, dass wir lernen sollten oder nicht verlernen, vielleicht eher so rum, dass wir nicht verlernen sollten, unsere eigenen Möglichkeiten gut einzuschätzen und die auch immer weiterhin zu fördern, ne? Und dass wir nicht bequem werden. Ich glaube, das läge mir sehr am Herzen. Ansonsten traut euch doch mal, kommt vorbei. Es gab schon zwei Reisegruppen mit Blinden, die hier vorbeikamen und ich habe mich riesig gefreut. Eine Reisegruppe hat mir sogar einen Stock mitgebracht und den habe ich immer noch, halte ich noch in Ehren. Kommt bitte vorbei, nimmt aber vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit mit. Die letzten, die waren vielleicht gerade mal 3 Stunden da, das war ein bisschen wenig. Und eventuell könnt ihr auch hier übernachten, eine Zeit lang oder vielleicht für ein paar Nächte übernachten und euch dann mit wirklich sehr interessanten Menschen aus der ganzen Welt unterhalten. Und wenn es Blinde gibt in Deutschland, die vielleicht selber ein Projekt aufbauen wollen, warum nicht anmelden? Warum versucht ihr es nicht mal? Also mittlerweile haben wir natürlich Ja, es gibt viele Anmeldungen, also so um die 500 pro Jahr. Aber wir haben natürlich immer ein offenes Ohr für blinde Menschen, also ich vor allen Dingen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn da jemand mit einem super Projekt, sei es ein Hilfsmittelprojekt oder ein Projekt, vielleicht mal gar nicht im blinden Bereich, sondern im Umweltbereich, fände ich noch schöner. Oder im Refugee, also vielleicht mit Flüchtlingen, ein Flüchtlingsprojekt oder ein Antikriegsprojekt, ein Friedensprojekt, was weiß ich auch immer. Ja, traut euch doch und versucht hier reinzukommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir fitte, blinde Kantaris hätten in der Zukunft.
Das war doch ein tolles Schlusswort. Sabrie, ich danke dir ganz herzlich. Das war ein super interessantes Interview. Also ich glaube, es wird auch nicht der letzte Podcast gewesen sein. Das macht echt Lust auf mehr.
Okay, super.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch von euch verabschieden. Ich werde jetzt gleich irgendwann rausgehen in die Hitze, weil der Weg zur Kirche ist zwar nicht sonderlich weit und da ist es dann auch wieder schön kühl, aber da muss man erstmal hinkommen. In diesem Sinne, alles Gute aus Hannover. Euch allen einen schönen Sommer. Passt auf euch auf. Und das war Michael Kuhlmann. Macht's gut und ciao.